Ich begrüße Sie zur Februar-Ausgabe der Talk Noir. Matthias Nespolos Debütroman »Sieben Arten, eine Katze zu töten« führt uns in das Buenos Aires zur Zeit des argentinischen Finanzcrashs. Der Kriminalroman erzählt die Geschichte zweier Jungen, die keine andere Wahl haben, als sich dem Bandenkrieg anzuschließen, der ihre Straßen beherrscht. Um ihre Drogensucht zu finanzieren, schrecken der Ich-Erzähler und Chueco selbst vor Überfällen in der Nachbarschaft nicht zurück. In dem Sekundenbruchteil, der anfängt, als der dicke Farias den Schlüssel ins Schloss steckt und ihn zweimal umdreht und aufhört, als ihn der Knüppel am Hinterkopf trifft, der Dicke gegen die Blechtür sackt und sie aufdrückt, denke ich an vieles gleichzeitig. Das Koks bringt mich auf Hochtouren. Der Fuffi von Chueco war nur ein Bluff. Aber dann sind 3 Gramm daraus geworden. Und die sind schon weg. Ich denke dran, was passieren wird, wenn der Dicke uns erkennt. Der Chueco hat gesagt, nett und freundlich, aber bei ihm weiß man nie. Und Farias können wir von mir aus ruhig wegmachen. Aber ich denke an Janina, seine Tochter. Sie sollte tanzen gegangen sein, wie jeden Donnerstag. Deshalb muss die Sache heute erledigt werden. Aber wenn sie doch da ist und fern guckt, oder nicht da ist, wie wir annehmen, aber die Sache hässlich wird? Der Dicke ist vielleicht ein Arschloch, aber Janina behandelt er wie eine Königin. Ihre Ma ist vor 2 Jahren gestorben und ich würde sie ungern zur Vollweise machen. Obwohl sie auf eine Art noch ein Kind ist, hat sie einen Wahnsinnskörper. Und sonst gibt's keine Verwandten, soviel ich weiß. Wenn was schief geht und sie alleine bleibt mit der Bar, fressen die sie bei lebendigem Leib. Und wenn uns einer sieht? Das frage ich mich, als ich mich in alle Richtungen umsehe. Der Chueco hat keine Ehre. Ich jetzt auch nicht mehr. Aber im Viertel gibt es einen Kodex, der heilig ist. Solche Jobs erledigt man draußen. Zu Hause erledigt man höchstens den Schwachmaten, der ohne Einladung von draußen gekommen ist. Aber das passiert extrem selten. Und es ist logisch, dass die Regel respektiert wird. Wenn du deinem Kleinen zum Bäcker schickst, weißt du wenigstens, dass dein Nachbar ihn auf dem Weg nicht beklaut. Denn sonst falls doch, ist es das Letzte, was er tut. Und du fixst nicht einfach jede Frau, die allein nachts über die Straße geht, weil du nicht willst, dass dich jemand an deiner Alten, deiner Schwester oder deiner Tochter vergreift. Ich sehe keinen, aber man kann nie wissen. Die Nacht wird von 1000 wachen Augen durchbohrt. Nur 2 davon müssen uns jetzt sehen und wir sind am Arsch. Und zwar so richtig. Mir wär's lieber, wenn sich 5 Clowns von der Federal auf uns stürzten, als unsere eigenen Leute uns beibringen, wie man die Regeln befolgt. Die Zeit läuft weiter, als der Dicke mit dem Schädel gegen die Tür kracht. Ich höre auf zu denken. Los, 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 treibt der Chueco mich an und versucht, den Dicke nach drinnen zu schieben. Nach dem Schlag auf den Kopf ist er direkt auf der Schwelle zusammengebrochen. Ich steig über ihn, drüber und pack ihn am Hemd. Sobald er drinnen ist, macht der Chueco die Tür zu. Man hört einen Hund bellen und leiser das heisere Stöhnen des Dicken. Er ist ziemlich weggetreten. Der Chueco stülpt ihm einen Sack über den Kopf. Keine Scheißahnung, wo er den her hat. Anscheinend ist er vorbereitet. Er zieht dem Dicken den Gürtel aus der Hose und fesselt ihn damit die Hände auf den Rücken. Ich taste durch den Flur. Das Haus ist dunkel und leer. Ich komme in eine Art Esszimmer. Der Schein der Straßenlaternen dringt durch den halb runtergelassenen Rollladen. Ich mache Licht an, ein Tisch, 3 Stühle, ein Fernseher auf einer Plastikbox und Müll. Der Chueco kommt rein und wir fangen an zu suchen. Gibt hier nicht viele Stellen, wo man Geld verstecken kann? Nach wenigen Minuten machen wir in der Küche weiter, die echt widerlich ist. Dreckige Teller, Kakerlaken und angebrannte Töpfe. Die Anrichte und die Unterschränke haben keine Türen. Man muss nichts anfassen, um zu sehen, was drin ist. Und das wollen wir beide nicht, denn ich wette, die letzte, die hier jemals gewischt hat, war die Verstorbene. Und zwar lange bevor sie gestorben ist. Der Kühlschrank ist leer oder funktioniert nicht. Der Chueco guckt einmal rein und fängt dann an, die Gläser und Dosen auf den Regalen aufzumachen. Nudeln, Bohnen, Yabamate, Zucker. Darf man erfahren, was zur Hölle du da machst? Schrei ich ihn an. Oh, wie sieht das für dich aus, du Vollpfosten? So ein Geizkragen bewahrt seine Kohle an den ungewöhnlichsten Orten auf. Was hast du denn gedacht? Übersetzt von Inga Marta, sind die beiden fest entschlossen, alles zu tun, um in Elchititas Gang aufgenommen zu werden und versinken in einen erbitterten Kampf zwischen Elchitita und seinem Rivalen Charlie um die Kontrolle über die Drogen und die Prostitution des Viertels. Sie sind halt Söhne der Straße. Meine Bahn geht in einer Viertelstunde. Es ist die letzte, die ins Viertel führt. Stell ich auf der rostigen Anzeigetafel im Bahnhof Buenos Aires fest. Ein Schaffner hat gerade den Griff betätigt, der die drei Rollen mit beringten Blechen bewegt. Fahrtziele, Abfahrtszeiten und Bahnsteige. Nach meiner Bahn, die die südliche Strecke nimmt, gibt es nur noch eine andere, die 20 Minuten später nach Südwesten fährt. Darunter steht nichts mehr. Wäre ich nur ein bisschen länger im Parque Lezama geblieben, müsste ich jetzt hier übernachten. Und das ist echt nicht einladend. Es gibt keinen einzigen heilen Sitz, auf den man sich hinlegen könnte. Neben dem Ticketschalter baut sich ein stinkender Penner mit ein paar Kartons ein Bett. Weiter hinten schreit sich ein Krüppel, der mit einem Schild bettelt, die Seele aus dem Leib. Er säuft Wein aus seinem Tetrapack und kämpft brüllend mit den Gespenstern, die ihm den Blick vernebeln. Um das Chaos komplett zu machen, lässt ein dunkler Typ mit Pockennarben den Metallrollladen vom Kiosk mit Fußtritten runter. Noch dazu hängen ein paar Kids auf den Bahnsteigen ab und schnüffeln Klebstoff aus Brausedosen. Mit denen in der Nähe hat man nicht gerade süße Träume. Im Gegenteil, wenn die zugedröhnt sind, würden die einen friedlichen Schläfer sogar anzünden. Einfach so zum Spaß. Kommt mir so vor, als würde ich einen von denen aus dem Viertel kennen. Ich könnte schwören, dass er zu Kikes Gang gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Diese Blagen sehen alle gleich aus. Mit Mutter oder ohne, es sind Söhne der Straße. Wie der Chueco. Und wie ich, ohne weiter ausholen zu müssen. Aber wir sind schon groß und die haben uns durchschaut. Die nennen uns nicht Söhne der Straße, sondern Hurensöhne. Ich gehe um ein paar Arbeiter herum, die geistesabwesend die Zeit totschlagen und entdecke seitlich auf einem Bahnsteig einen Imbiss, der noch aufhat. Latsch direkt rein und setz mich an den Tresen. Der Typ räumt schon auf, hat gerade die Kaffeemaschine sauber gemacht und fängt jetzt mit dem Grill an. Er spießt ein trockenes Rippenstück auf und legt es auf einen Teller. Und als er das auch mit einem letzten verwirrten Würstchen machen will, sag ich, »Ich würde das nehmen, bevor Sie es wegwerfen, Chef.« Der Typ dreht sich um, verzieht den Mund und sieht mich finster an. Er findet das absolut nicht komisch. Schnell verbessere ich mich, um einen Strahl zu vermeiden. »Ein Korypan, bitte, Meister, und ein Glas Wein.« »Wenn du glaubst, ich mach dir das warm, hast du dich geschnitten, Junge«, antwortet er und rührt mit einem Eisen in der Asche. »Da ist keine Glut mehr.« »Schon okay, ich nehm's so«, sag ich. Matias Nespolo ist ein argentinischer Schriftsteller und Journalist, der seit mehr als 3 Jahrzehnten in Barcelona lebt. Sein Debüt halte Meistern wie Nelson Algren stand, geprägt von einem Tarantino-artigen schnellen Schnitt voller schwarzem Humor und Slapstick, schreibt die Kritik über 7 Arten, eine Katze zu töten.